Europa ist super im Regelaufstellen. Ja? Ohne genau nachzudenken, kann ich überhaupt die Regel durchsetzen. Also wenn man Fußballspiel hernimmt, Europa ist der Schiedsrichter und sagt Amerika und den Chinesen, du, das darfst du nicht, du hast jetzt ein Foul begangen, du bekommst eine gelbe und rote Karte. Ja? AI Act zum Beispiel, tolles Gesetz oder die Datenschutzgrundverordnung, das sind wirklich super Gesetze. Da ist Europa wirklich führend. Das Problem ist beim AI Act, also Artificial Intelligence, wir haben kaum Unternehmen, die am Weltmarkt mitspielen. Ja? Und irgendwie, wenn ich beim Vergleich mit Fußball bleiben darf, ist das so, wir sollten langsam Spieler werden und nicht nur Schiedsrichter und mitspielen. Also ansonsten werden China und die USA die Tore schießen und wir schauen dann durch die Finger.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari. Ich bin Redakteur bei der WZ. Warum kontrolliert China den Warenumschlag auf großen europäischen Häfen? Was wurde aus Chinas Handelsprojekt der neuen Seidenstraße und warum ist die Übernahme europäischer Unternehmen durch China eingebrochen? Diese und weitere Fragen beantwortet Andreas Breinbauer. Er ist Leiter des Studiengangs Logistik und Transportmanagement an der Fachhochschule des Berufsförderungsinstituts Wien. Hallo Andreas.
Hallo.
Wenn wir am Weihnachtsabend unsere Geschenke öffnen werden, haben viele davon schon eine weite Reise hinter sich. Welche sind die größten Importländer Österreichs?
In erster Stelle Deutschland, wenn wir jetzt an das Weihnachtsgeschäft denken, wenn Sie nicht gerade einen VW geschenkt bekommen, wo auch chinesische Anteile sind, dann ist China relevant. Das ist das Importland Nummer 2. Und aus China kommen die meisten Artikel, die man unter dem Weihnachtsbaum findet. Also alles, was man auch im stationären Handel oder online besorgt. Das sind also Möbelteile, Accessoires, Elektro- und Elektronikprodukte, Computer, Handys, Batterien, Sportartikel, Spielzeugwaren und so weiter. Das ist, kommt größtenteils aus China und auch ein hoher Anteil noch an Textilien, wobei dieser Anteil ein bisschen gesunken ist, kommt aus China. Für uns ist China, auch was das Weihnachtsgeschäft betrifft, höchst relevant.
EU-weit gesehen ist ja China unser größter Handelspartner.
Ja.
Nachdem es jahrzehntelang eben die USA waren. Und das Handelsvolumen steigt ja auch weiter an. Wie hoch sind die Importe aus bzw. die Exporte nach China?
Die EU exportiert ungefähr Waren im Wert von, also ich beziehe mich auf die Statistik 2022 von 231 Milliarden nach China. Aber, und jetzt kommt es, importiert Waren im Wert von 627 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir haben ein Defizit gegenüber China, also wir, die EU, von insgesamt 400 Milliarden US-Dollar. Das ist gewaltig. Das ist das höchste Defizit, das Europa jemals aufgerissen hat mit China. Und umgekehrt hat China 2022 einen Rekordüberschuss weltweit von über fast 900 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Und wenn man sieht, dass 400 zu 900, der Überschuss aus Europa ist fast die Hälfte des Handelsbilanzüberschusses von China.
Das heißt, China liefert viel mehr Waren nach Europa als umgekehrt.
Absolut. Im Jahr 2022, 23 ein bisschen zurückgegangen. Aber ich glaube, über die Ursachen werden wir dann nicht später noch sprechen. Ja.
Vielleicht auch gleich die nächste Frage. Warum hat China die USA nach Jahrzehnten als größter Handelspartner abgelöst?
Die EU ist für China strategisch besonders wichtig, weil sozusagen nicht der engste Verbündete im westlichen Sektor. Die USA unter Trump haben ja eine Politik gefahren, dass man sich von China abkoppeln möchte. Das betrifft den Handel wohl noch immer, trotz dieser großen Sanktionen, die unter Trump und auch unter Biden gemacht worden sind, bestimmte Produkte mit Importzöllen belegt wurden, ist trotzdem das Handelsbilanzdefizit auch der USA mit China noch gewaltig, mit über 300 Milliarden Euro. Und Europa ist sozusagen, was die Kaufkraft betrifft, ein Gigant noch. Und es ist logisch, dass China mit Europa Handel betreibt. Außerdem gibt es gewisse geografische Nähen logischerweise auch.
Ja, aber jahrzehntelang war es eben die USA.
Genau, aber das hat sich reziprok entwickelt. China mit dem Aufstieg Chinas als Wirtschaftsmacht ist natürlich als Absatz- und Produktionsstandort für europäische Unternehmen, vor allem für die deutsche Automotive und produzierende Industrie interessant geworden. Umgekehrt hat China eine immer größere Palette an Produkten angeboten, die auf europäischer Seite nachgefragt werden. Also es ist sind nicht mehr einfache Textilien und einfache Dinge, sondern hochkomplexe und hochtechnologische Produkte.
Zum Beispiel?
Das ist Computer, Unterhaltungselektronik, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann integrierte Schaltsysteme, alles optische Geräte, wo China in bestimmten Bereichen einfach zum Superstar weltweit ausgestiegen ist und in manchen Bereichen auch die USA überholt hat. Und solche Produkte sind in Europa sehr stark nachgefragt und auch werthaltiger als ursprünglich die Textilien waren. Und damit ist auch das Handelsvolumen sehr stark angestiegen in letzter Zeit.
Ich meine, umgekehrt, die Mittelschicht in China ist ja auch gewachsen. Ich glaube, das sind 200-300 Millionen Menschen mittlerweile.
Genau, ja.
Inwieweit fragen die Waren aus Europa nach?
Ja, die Klassiker, wo Europa wirklich gut ist, das sind natürlich immer noch die werthaltigen und hochqualitativen Industrieprodukte. Es sind aber auch im Bereich Lebensmittelindustrie, da hat Europa, speziell auch Österreich, einen extrem guten Ruf. Und alles, was sozusagen, wenn man sagt, Made in Germany, klassisch das ausgemacht hat, wiewohl vieles von dem, was ursprünglich Made in Germany war, zum Beispiel hochwertige Autos, können die Chinesen jetzt gleich gut oder mindestens gleich gut. Das heißt auch besser, wenn man an die Elektroautos denkt.
Das heißt, die chinesische Mittelschicht wird von China selbst versorgt?
Ja, immer mehr. Und das ist auch Teil der chinesischen Politik, sich, das hat schon seit einigen Jahren begonnen, sich stärker von ausländischen Zulieferern abhängig zu machen. Man nennt das die Dual Circulation. Also die Chinesen wollen für ihre eigenen Produkte immer weniger abhängig werden von den internationalen Wertschöpfungsketten. Da gibt es eine spannende Strategie, Made in China 2025, wo die Chinesen im Jahr 2015 gesagt haben, sie wollen in 10 Industriesektoren führend werden. Und sie sind eigentlich in allen Sektoren inzwischen führend geworden, bis zum Schluss auf Automotive-Industrie, wo man immer gesagt hat, das können die Chinesen nicht. Aber wie wir wissen, jetzt im Bereich Elektromobilität sind sie total am Vormarsch und graben der europäischen Autoindustrie langsam das Wasser ab.
Die politischen Beziehungen der EU zu China sind wegen des Ukraine-Kriegs angespannt.
Ja.
Schließlich hat sich China seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine an Russland angenähert.
Ja.
Den Handelsbeziehungen zwischen der EU und China scheint dies aber nichts auszumachen. Woran liegt das?
Naja, das Volumen ist ungefähr gleich geblieben. Aber es hat sich verschoben, dass die Chinesen immer mehr Produkte nach Europa geliefert haben und wir immer weniger vom Volumen her, und da hat sich das Defizit erhöht. Das hängt vor allem damit zusammen, dass 2021, 2022, also europäisches Covid-Jahr oder Periode, wir in Europa teilweise und immer mehr online Produkte bestellt haben, die fürs Homeoffice wichtig waren. Das waren eben Bildschirme, das waren Computer, Handys und andere Artikel, die man, manche haben sie ja auch die Pools saniert, wenn sie Einfamilienhäuser gehabt haben, Sportartikel, weil man ja sonst nichts machen konnte. Und da ist es hat es eine gigantische Nachfrage gegeben, wo die Hersteller, zum Beispiel auch Händler, Möbelhändler zum Beispiel, das Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache bestellt haben, was sie normalerweise bestellen. Wow. Es hat nämlich Lieferprobleme gegeben, wo die Häfen gesperrt worden sind und einfach die Waren nicht nach Europa durchgekommen sind. Die Häfen sind leer gewesen, weil die Schiffe nicht starten konnten. Und aus dieser Panik heraus, man nennt es in der Logistik den Bullwhip-Effekt, haben dann die Händler, zum Beispiel Schaltgetriebe für Fahrräder, einfach bis zum Zehnfachen bestellt, weil sie gedacht haben, ich bekomme die Dinger nicht, dann muss ich wenigstens mehr ordern und lege es dann auf Lager. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass 2021, 2022 so viel aus China bestellt worden ist. Ich glaube, 2023, 2024 wird das stark nachlassen. Du hast es schon erwähnt, Ukraine-Krieg, Inflation ist bei uns extrem gestiegen. Die Läger sind voll, die Möbelhäuser haben ihre Läger voll, Autohändler, alle eigentlich, weil sie eben so überdimensional viel bestellt haben. Und das bedeutet, dass quasi weniger aus China derzeit kommt als im Jahr 2021, 2022. Und das zeigt sich auch, dass weniger Schiffe unterwegs sind und die Frachtraten im Vergleich zu 2022 um das Zehnfache gefallen sind. Also ein Containerschiff hat 40 Fuß Container von Shanghai nach Hamburg 2022 noch 20.000 US-Dollar gekostet. Da sind wir heute am Vor-Covid-Niveau ungefähr bei 1.000 Dollar. Also eigentlich weniger als das 20stel von dem, was gekostet hat.
Du sprichst die Häfen an.
Ja.
Da habe ich ein paar interessante Zahlen, nämlich China kontrolliert über seine beiden Unternehmen Costco und China Merchants Holding 10% der europäischen Häfen.
Genau.
Darunter die Häfen Piräus zu 100%, Zeebrügge zu 85% oder Valencia mit 51%. Warum lässt die EU den Verkauf von kritischer Infrastruktur zu?
Gute Frage. Ich darf nur ergänzen, in Vado, Bilbao und Rotterdam gibt es Anteile, auch in französischen Häfen und italienischen, auch in Malta und so weiter. Ja. Mhm. Warum? Ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht zum Teil unerklärlich. Und der unerklärlichste, eigentlich fast skandalöse Fall ist für mich die Beteiligung von Costco in Piräus. Aber nicht unerhört, weil ich da den Chinesen was vorwerfe, sondern da hat aus meiner Sicht die EU-Kommission oder die EU insgesamt versagt. Denn die Privatisierungsfortschritte in Griechenland für das dritte Griechenland-Hilfspaket waren Voraussetzung, dass die Griechen wieder eine Kredit bekommen hätten, Privatisierungsfortschritte. Und dann hat man überlegt, was kann man privatisieren in Griechenland? Unter anderem war da der Hafen zur Diskussion gestanden. Und es hat sich aber für die Privatisierung des Hafens kein europäisches Unternehmen gefunden. Der einzige Bewerber war Costco China Shipping, ein staatliches Unternehmen aus China, hat den Zuschlag bekommen. Und dadurch ist Folgendes passiert, dass unter dem Gebot der Privatisierung eines Hafens eine Reverstaatlichung aber nach China passiert ist. Also das ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler gewesen, und zwar nicht der Chinesen, sondern der Europäer. Und ja, es hat eine Phase gegeben, wo europäische Unternehmen, zum Beispiel Maersk, auch Beteiligungen oder Mehrheitsbeteiligungen an chinesischen Häfen gehabt haben. Das war 2014. Das hat den Chinesen nicht gefallen, daher haben sie Regulative gefunden, das zu ändern, zum Beispiel, dass 85% der Arbeiter und Arbeiterinnen Chinesen sein müssen, dass die Hafengebühr erhöht worden ist und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat sich von einem Jahr aufs andere geändert und heute gibt es nur mehr wenige europäische Hafenbeteiligungen in China. Die sind alle unter 25%. Was will ich damit sagen? Ich denke, die Chinesen haben sehr gut gesehen, dass Häfen eine kritische Infrastruktur sind, wenn man bedenkt, dass 90% der Warentransporte weltweit mit Seeverkehr, also mit Seeschiffen passieren, dann haben Häfen eine Schlüsselrolle. Wer Häfen kontrolliert, kann den Warenverkehr kontrollieren. Ja. Und sollte auch die EU aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtiger sein, hier das nur unter dem Ticket der Privatisierung zu sehen, weil da geht es auch um geopolitische Zusammenhänge. Ja. Jetzt hat Costco aus Piräus einen wirklich florierenden Hafen gemacht. Er ist jetzt die Nummer 5. Vor 3 Jahren war er noch die Nummer 19 in Europa. Und natürlich kann man dann, wenn man Haupteigentümer von diesem Hafen ist, dann sagen, okay, ich würde gerne Beteiligung an anderen Häfen haben. Wenn ich das nicht bekomme, ich spreche jetzt einmal theoretisch, dann mache ich halt alle unsere Transporte über den Hafen Piräus. Damit habe ich natürlich ein Druckmittel, das man gezielt einsetzen kann. Und von dem sollte sich Europa oder sollten sich die europäischen Politiker verabschieden, dass man auf diese Art und Weise in eine Situation kommt, dass man nicht mehr frei entscheiden kann.
Bis ins frühe 19. Jahrhundert war China die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Ausländer mussten strikte Regeln befolgen. So durften europäische Kaufleute ihren Handel nur im Hafen von Canton, dem heutigen Guangzhou, abwickeln. Mit dem ersten Opiumkrieg änderten sich die Machtverhältnisse grundlegend. Der Krieg begann mit einer Kriegserklärung durch Großbritannien am 4. September 1839, nachdem China zuvor das Opium britischer Händler beschlagnahmt hatte. China verlor den Krieg und musste sich von nun an den Forderungen des Westens fügen. Auch die Wiener Zeitung berichtet über diese Zeit. Am 24. Oktober 1839 schreibt sie auf Seite 2: Die bei dem Handel mit China beteiligten Kaufleute von Manchester haben ebenso wie die von Liverpool eine Denkschrift aufgesetzt, worin sie die Regierung um Ergreifung von Maßregeln zum Schutze der britischen Interessen in China ersuchen und eine Deputation mit diesem Gesuch an Lord Palmerston abgesandt. Aus der Antwort des Ministers soll hervorgegangen sein, dass die Regierung sehr energisch gegen China auftreten wolle.
Ich glaube, in China war es ja auch so, dass es gibt eine Richtlinie der chinesischen Regierung, wonach ausländische Unternehmen nicht mehr als 49% des Warenumschlags in chinesischen Häfen kontrollieren dürfen.
Genau, ja.
Europa ist davon weit entfernt, von solchen Regeln?
Nein, es gibt jetzt, Europa hat darauf reagiert, also diese Übernahmen auch von Hightech-Firmen haben beginnend mit der deutschen Politik dann zum Nachdenken bewogen. Und es gibt einige europäische Regulative, die das jetzt verhindern können, unter anderem sogenannte FDI-Screening. FDI heißt Foreign Direct Investment, ausländische Direktinvestitionen beteiligen. In bestimmten Bereichen können die Nationalstaaten dann kritischer darauf schauen, ob eine ausländische Beteiligung negative Auswirkungen haben kann. Und auf diese Art und Weise könnte man auch Beteiligungen an Häfen oder an Hightech-Firmen beschränken. Wenn du dich erinnerst, das war beim Hafen Hamburg ja eine große Diskussion, wo der Wirtschaftsminister gesagt hat, das geht nicht. Hafen Hamburg ist kritische Infrastruktur und wurde aber dann overruled, glaube ich, vom Bundeskanzler. Und es gibt eine Hafenbeteiligung auch in Hamburg. Toller Ort mit ungefähr 25%.
Und das war vor ein, zwei Jahren war das, ne?
Genau, das ist in Diskussion und sollte jetzt in trockenen Tüchern sein, ja.
Aber eben, das ist ja weiterhin passiert, dass
China... Es passiert weiterhin. Die Argumentation ist, Hamburg ist ein sehr wichtiger Hafen für den chinesischen Handel. Ein Drittel aller Warentransporte über den Seeverkehr werden über Hamburg abgewickelt. Und wenn, in dem Fall glaube ich, war es Costco auch hier beteiligt ist, dann kann sozusagen das Volumen weiterhin gesteigert werden. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil eben Häfen die Knotenpunkte des Warenverkehrs weltweit sind und ausländischen Eigentümern hier ein, auch wenn es nur ein kleines Gewicht am Anfang ist, zu geben, das halte ich einmal aus geopolitischen, aus europäischen Gründen ein bisschen für problematisch.
Fehlt hier das Selbstbewusstsein in der Europäer? Weil umgekehrt, wie wir gesprochen haben, in China ist es ja nicht mehr so, da versuchen die ja die ausländischen Reedereien rauszubekommen. Ja. Und Europa macht genau das Gegenteil.
Ne? Ja. Na, also inzwischen ist Europa deutlich restriktiver, aber mit einer großen Zeitverzögerung. Auch naiv. Also ich würde den Vergleich so stellen. Europa ist super im Regelaufstellen. Ja? Ohne genau nachzudenken, kann ich überhaupt die Regel durchsetzen. Also wenn man Fußballspiel hernimmt, Europa ist der Schiedsrichter und sagt Amerika und den Chinesen, du, das darfst du nicht, du hast jetzt ein Foul begangen. Bekommst eine gelbe und rote Karte. Ja. AI Act zum Beispiel, tolles Gesetz oder die Datenschutzgrundverordnung, das sind wirklich super Gesetze. Da ist Europa wirklich führend. Das Problem ist beim AI Act, also Artificial Intelligence, wir haben kaum Unternehmen, die am Weltmarkt mitspielen. Ja. Und irgendwie, wenn ich beim Vergleich mit Fußball bleiben darf, ist das so, wir sollten langsam Spieler werden und nicht nur Schiedsrichter und mitspielen. Also ansonsten werden China und die USA die Tore schießen und wir schauen dann durch die Finger.
Vor 10 Jahren hat China das Projekt der Seidenstraße mit dem Titel One Belt, One Road ins Leben gerufen. Vor allem der Transport auf der Schiene sollte gestärkt werden. Was wurde daraus?
Ja, du hast gesagt, der Transport auf der Schiene sollte gestärkt werden. Das ist aus meiner Sicht eine sehr verkürzte Sichtweise. Die Belt and Road Initiative, wie es inzwischen heißt, ist ja viel mehr als ein Entwicklungsinfrastrukturprojekt. Ich beschäftige mich seit 2014 mit dem Thema. 2013 ist sie ins Leben gerufen worden und habe am Anfang als Logistiker auch gemeint, ja, das ist ein super Infrastrukturentwicklungsprojekt, da muss man das im Detail anschauen. Aber spätestens seit 2015 habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich viel, viel mehr. Und wenn man sich die Berichte, zum Beispiel die Berichte des Staatsrats vom Oktober 2023 anschaut, da hat der Staatsrat Bilanz über 10 Jahre Seidenstraße gezogen, dann sieht man die ganze Palette, was Chinesen unter der Seidenstraßeninitiative verstehen. Es geht um Handelsbeschleunigung, das heißt uneingeschränkten Handel, um Investitionen. Es geht um Finanzen und Finanzierungssystem, die Verbreitung der chinesischen Währung weltweit. Es geht zunehmend um die Verbreitung chinesischer Standards in der Welt, vor allem entlang der Länder der neuen Seidenstraße, der 150 Länder. Es geht auch um juristische Normen, um Standardisierungen und auch um Völkerverständigung. Das heißt, die Chinesen feiern als Seidenstraßenprojekt Visabefreiung für chinesische Studierende, die Etablierung von Konfuzius-Instituten genauso wie Standardabkommen mit 65, Standardisierungsabkommen mit 65 Ländern, Städtepartnerschaften, die, wenn eine chinesische Bank in Österreich eine Filiale aufmacht, ist ein Seidenstraßenprojekt. Und wenn man das alles sieht, muss man sagen, ist es eigentlich aus chinesischer Sicht ein großer Erfolg. China hat in den letzten 10 Jahren 150 Länder dazu gewonnen, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Das sind 3/4 aller Länder weltweit. Hm. Übrigens seit 2018 zählt auch Österreich als Seidenstraßenland, wiewohl Österreich als eines von 5 Ländern kein Memorandum of Understanding unterschrieben hat. Und in diesen 150 Ländern, korrekt heißt es entlang der Seidenstraßen, ist China aktiv. Vor allem in Afrika, in Lateinamerika seit 2017. Und damit hat China ein gigantisches Netzwerk an Rohstofflieferanten, an landwirtschaftlichen Erzeugnissen als Absatzmarkt für alle chinesischen Produkte, die wir schon genannt haben, und auch politischen Einfluss. Das sieht man zum Beispiel bei den Abstimmungen bei der UN-Vollversammlung. In ungefähr 70-80% der Fälle stimmt der globale Süden. Das sind, früher hat man gesagt, Entwicklungsländer, also Lateinamerika, Afrika. Südafrika zählt auch dazu, weil es zu den BRICS-Staaten gehört. Und Asien stimmen China zu bei Resolutionen. Und man merkt gleichzeitig, dass die USA hier, was Abstimmungen betrifft, immer mehr an Bedeutung verliert. Das Image ist insgesamt von China zwar gesunken, aber in den Seidenstraßenländern, wo China sehr viel investiert, ist es extrem hoch. Es gibt ja die Diskussion mit dieser Schuldenfallenpolitik. Also ich glaube, dass hier ein verzerrtes Bild in westlichen Medien gezeichnet wird, weil man das immer nur als Infrastrukturentwicklungsprojekt sieht. Mhm. Okay, es kann sein, dass China hier Kredite von 300 Milliarden Euro verlieren wird. Übrigens hat China auch in...
Warum verlieren?
Weil Kredite einfach nicht zurückbezahlt werden können von einzelnen Ländern. Mhm. China hat in der Vergangenheit, übrigens im Unterschied zu westlichen Geldgebern, einigen afrikanischen Staaten die Kredite vollkommen, die Zahlungen vollkommen erlassen. Und sie, möglicherweise verlieren sie 300 Milliarden US-Dollar. Aber sie haben damit an Reputation gewonnen, weil sie Infrastruktur aufbauen, auch der lokalen Bevölkerung helfen. Da ist das Image deutlich besser in manchen Ländern, zum Beispiel Afrikas, als bei europäischen ehemaligen Kolonialmächten oder den USA. Aber wenn man das Handelsbilanzvolumen anschaut und den Überschuss, also dass China alleine in einem Jahr 900 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, sind 300 Milliarden doch nicht so viel in Relation zu dem, was China gewonnen hat. Ja. Mhm. Und die Aktivitäten, die China weltweit setzt, werden vollkommen unterschätzt. Wenn man die Seidenstraßeninitiative, also die Belt and Road-Initiative, nur als Schienenentwicklungsprojekt, wie es in Österreich meistens gesehen wird, sieht.
Ich bleibe noch einmal auf der Schiene drauf, ja. Weil Österreich, also es gab ja dieses Projekt, Wien setzte sich jahrelang für einen direkten Anschluss an das Schienennetz ein. Die Route sollte bis ins ostslowakische Kosice führen, um von dort weiter auf einer bis heute nicht gebauten Schienentrasse bis in die österreichische Hauptstadt. Werden diese Pläne weiterverfolgt?
Ja, das, du sprichst vom berühmten Breitspur-Bahnprojekt an. Genau. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer kurz erklärt, Normalspur ist eine Spurbreite von 1435 mm, Breitspur von 1520 mm. Russland und die ehemaligen Nachfolgestaaten haben eine Breitspur. Mhm. Und da hat es seit 20 Jahren die Idee gegeben, dass man die Breitspur verlängert nach Mitteleuropa. Da braucht es keine Umspurung mehr und damit könnte der Handel auf der Schiene schneller vonstatten gehen, weil man sich das Umspuren erspart. Die Kritiker haben immer gesagt, nein, aus militärischen Gründen, also eine Seite der Kritiker hat gesagt, aus militärischen Gründen wollen wir das nicht machen, weil da wäre es möglich, dass wenn die Phase ein bisschen aggressiver wird aus Russland, dass quasi dann auch militärisches Gerät über die Breitspur nach Mitteleuropa transportiert werden könnte. Ich war damals sozusagen, ich würde sagen, eher neutral oder eher positiv gestimmt, was die Verlängerung der Breitspur betrifft. Mir gedacht an die Kritiker, also mit ihren militärischen Befürchtungen, das ist ja vollkommen aus der Luft gegriffen. Aber jetzt sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen anders und offensichtlich die Politik noch mehr anders. Und ich glaube nicht, solange die Spannungen mit Russland so groß sind, dass das Breitspurprojekt in irgendeiner Art und Weise von irgendjemandem in der Politik in Österreich angegriffen wird.
Mhm. Es gibt aber mehrere Stränge auch, also eben der Strang über Russland, aber auch unten, glaube ich, über Kasachstan und Aserbaidschan.
Genau, ja. Aber das ist, genau, gibt's auch. Du sprichst jetzt von der Iron Silk Road, also von dieser eisernen Seidenstraße, ja?
Ja.
Das wäre die sogenannte Nordroute gewesen. Also man kann sagen, die Bahnverbindungen zwischen China und Europa, da gibt's mehrere Stränge. Und der wichtigste Strand ist die sogenannte Nordroute. Das ist die klassische transsibirische Eisenbahn. Und da sind auch 70-80% der Waren durchgegangen. Dann hat es einen Mittelkorridor gegeben, der über Kasachstan gegangen ist. Und dann aber auch wieder in die Seidenstraße, also nördliche Teil der Seidenstraße eingemündet hat, beziehungsweise die Transsib. Und dadurch, durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine, ist es aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich gewesen für europäische Verlader. Verlader sind diejenigen, die Transporte in Auftrag geben, Transporte auf der transsibirischen Eisenbahn durchzuführen. Die Versicherung finanzieren das auch nicht mehr oder versichern das auch nicht mehr, dass man an Alternativrouten denkt. Und das wäre zum Beispiel eine Alternativroute über das Kaspische Meer, dann über das Schwarze Meer, dann nach Rumänien. Das wäre der Mittelkorridor. Das ist aber sehr kompliziert, weil man muss zwei Meere durchqueren. Es ist noch nicht die Kapazität, die Bahnen entsprechend auf den Schiffen zu verlagern. Und es dauert mindestens 10 Tage länger als im Normalbetrieb im Norden. Und es kommt noch was dazu, weil immer weniger in der Post-Covid-Zeit weniger Waren nachgefragt werden. Ich habe davon gesprochen, dass die Transportpreise sehr stark gesunken ist. Also die Frachtraten, nennt man das in der Fachsprache, ist auch der Bahntransport nicht mehr so attraktiv wie 2022. Weil mit einem Preis, der ein Zwanzigstel von dem ist, was er noch von einem Jahr vorher ist, fahren die Leute, die Verlader und die Logistikdienstleister viel lieber mit dem Schiff. Mhm. Allerdings, du hast gehört, Suezkanal, gibt es derzeit das aktuelle Problem und auch Panama-Kanal ist ein Problem aufgrund des Niedrigwasserstands. Also es ist schwierig. Diese Globalisierung, so wie wir sie kennen, ist sehr schwer unter Druck. Zum Teil auch aus meiner Sicht ist es ganz gut, dass man diese exzessive Globalisierung, dass man Waren zum Teil sinnlos hin und her transportiert, ein bisschen in realistische Bahnen gelenkt wird. Also ich glaube, dass der Mittelkorridor kaum eine Chance haben wird als Alternative zu den Seerouten, wenn es geopolitisch halbwegs passt. Bin aber dafür, dass man möglichst eine breite Palette an Transportmöglichkeiten hat, was übrigens auch chinesische Strategie ist, nicht nur über die Straße von Malakka, die von der US Navy kontrolliert wird, Importe zu forcieren, sondern auch im Landweg. Also
es gibt zwei Projekte noch, da wollte ich dich auch fragen, was daraus werden könnte. Das eine ist ein Schienennetz von, ich glaube, Basra im Irak über die Türkei,
ja,
und Istanbul.
Mhm.
Und das zweite eben von Piräus rauf, den Balkan rauf bis nach,
ja, genau,
Budapest oder Wien.
Ja, das ist, bleiben wir mal Piräus rauf. Das ist Work in Progress. Das geht nicht in der Geschwindigkeit, wie man sich das vorgestellt hat. Wird von den geopolitischen Entwicklungen abhängen, wie schnell das sich weiterentwickelt. Ungarn ist da sehr dahinter, dass gepusht wird. Und diese Strecke, die vor allem der Präsident Erdogan quasi da gepusht hat, ist, dass die Türkei sich selbst als Hub sieht für Transporte von Asien nach Europa. Mhm. Ist es auch ein natürliches Hub? Ja? Also, und da gibt es eben die Route vom Irak, von dem Hafen nach Mersin und dann weiter nach Istanbul. Ich denke, das ist sicherlich sinnvoll, das zu machen. Es ist aber auch sinnvoll, Alternativrouten wie beim G20-Gipfel vorgeschlagen, dass man von Indien dann via Schiff dann Richtung Mittlerer Osten und Nahe Osten geht. Und da war Israel das Knotenland auserkoren. Und da aufgrund dieser politischen Spannungen sieht man, dass das momentan natürlich nicht möglich ist. Wie man überhaupt in letzter Zeit und in den letzten Jahren sieht, dass Politik bzw. Geopolitik eine immer wichtigere Rolle spielt und dass man auch beim Risikomanagement die Logistiker stärker in die Pflicht nehmen muss, das zu kalkulieren, dass es geopolitische Spannungen gibt, die man einpreisen muss.
Mhm. Sollte sich die EU mehr auf die Europäisierung konzentrieren, nämlich dass Waren auch wieder in Europa erzeugt werden für die Mittelschicht, wie wir vorher gesprochen haben?
Also ich denke, das ist sicherlich sinnvoll für die kritischen Produkte wie pharmazeutische Produkte. Das kommen viele Teile, Vorstoffe aus China, da haben gesagt, da ist die Abhängigkeit extrem hoch. Das ist sicherlich sinnvoll rückzuverlagern. Was ich von europäischen Unternehmen in China höre, sind die Rahmenbedingungen für europäische Unternehmen so schlecht wie noch nie. Es kommt auch das Lieferkettengesetz und das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz ist ja schon in Kraft. Da geht es darum, dass bei den Lieferketten Menschenrechtsstandards und Umweltstandards eingehalten werden sollen. Und die Chinesen haben darauf und auch auf andere Entwicklungen mit entsprechenden Gesetzen reagiert, sodass jetzt unterm Strich Folgendes rauskommt, dass europäische Unternehmen, die China als Absatzmarkt haben, und das sind vor allem die europäische Automotive-Industrie und chemische Industrie, die bauen rein innerchinesische Supply Chains auf. Das heißt, vom Vorprodukt bis zum Marketing, alles aus China, dann verstößt man nicht gegen chinesische Gesetze. Und alle,
ja, das heißt, VW produziert in China für China und VW produziert in Europa für Europa.
Genau, also in die Richtung geht es. Es ist noch nicht ganz umgesetzt, aber in die Richtung geht es, wenn sich geopolitisch keine Entspannung hier abzeichnet und für den globalen Markt wird außerhalb von China produziert. Und da gibt es schon Überlegungen aufgrund der restriktiven Maßnahmen, die China gesetzt hat. Es gibt zum Beispiel das Anti-Sanction Law aus dem Jahr 2021, wo Unternehmen, die chinesische Unternehmen auslisten aus Menschenrechtsgründen, dann sanktioniert werden können. Und das Anti-Spionage-Gesetz vom 1. Juli 2023, wo europäische Unternehmen oder Personen, wenn sie Informationen einholen, das müssen sie aber, um das Lieferkettengesetz zu erfüllen, auch sanktioniert werden können. Das wird einfach wirklich schwierig. Ja? Mhm. Und das derzeit schaukelt sich eine Sanktion nach der anderen auf. Und das ist, ob das im Sinne auch der weiteren Entwicklung gut ist, mag ich stark zu bezweifeln.
Was mir aufgefallen ist, Mitte der 10er Jahre haben chinesische Konzerne noch Dutzende Milliarden Euro in die Übernahme von europäischen Firmen investiert.
Ja.
Im vergangenen Jahr waren es nur noch knapp 8 Milliarden Euro. Woran liegt das?
Da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist, die Chinesen haben 2016 ein Gesetz erlassen, um sogenannte Irrational Investments zu minimieren und zu eliminieren. Darunter versteht man, dass chinesische Unternehmen oder Privatiers in Fußballvereine, französische Weingüter oder in die Unterhaltungsindustrie, Hollywood, Studios und so weiter investiert haben. Und das war zum Teil auch verbunden damit, dass Geld aus China rausgebracht werden sollte, was nicht im Sinne der chinesischen Regierung ist. Es ist also immer schwieriger geworden, es wurde übertrieben von bestimmten chinesischen Investoren aus Sicht der Partei und aus der chinesischen Regierung, die haben das abgestellt. Das heißt, ab einer bestimmten Summe, die man investieren möchte im Ausland, die Chinesen nennen das Overseas, muss man um Genehmigung ansuchen. Das ist der eine Grund. Zum Zweiten hat es eine große Diskussion gegeben, dass chinesische Unternehmen Hightech-Unternehmen kaufen in Europa, speziell in Deutschland, wo es dann zu einem unerwünschten Know-how-Transfer kommt. Also klassisches Beispiel Solarindustrie, wo ursprünglich europäische Unternehmen führend waren und jetzt sind es chinesische, sodass man eben dieses Investment-Screening eingeführt hat. Und seit 2023 gibt es ein neues Gesetz oder eine neue Richtlinie, dass unerlaubte Subventionen untersucht werden. Denn man muss wissen, dass chinesische Unternehmen, vor allem Staatsunternehmen, auch großzügige Kredite bekommen, Subventionen und damit auch den Weltmarktpreis unterlaufen können, ist die Befürchtung der Europäischen Kommission. Mhm. Man spricht von einem Level Playing Field, also faire Wettbewerbsbedingungen, sind wir wieder beim Fußball. Also sagt die EU, das ist eigentlich nicht fair und hat Sanktionen in Kraft gesetzt, sodass auch es für aus chinesischer Sicht, wenn es möglich ist, das Geld aus China rauszubekommen, schwieriger ist, sich zu beteiligen.
Also Europa setzt zunehmend auf erneuerbare Energiequellen aus Wind, Sonne und Wasser. 3/4 der Rohstoffe, die für diesen Ausbau benötigt werden, kommen aus China. Auch die, wie wir gehört haben, europäische Autoindustrie ist eng verzahnt mit der Volksrepublik, weil Volkswagen verkauft zeitweise mehr Autos in China als in Europa.
Ja.
Und auch die Bestandteile für Smartphones etwa werden aus China bezogen. Inwieweit hängt unser Wohlstand von China ab?
Also unser Wohlstand hängt in hohem Maße von China ab. Also vor allem, wenn man an den Christbaum denkt, mit dem wir angefangen sind. Ja. Also wenn man jetzt sich alle chinesischen Produkte oder Vorprodukte wegdenkt, dann wird unter dem Christbaum wahrscheinlich nichts mehr sein. Also, oder fast nichts mehr sein, ja. Allerdings darf man das nicht übertreiben. Es betrifft vor allem Deutschland, die deutsche Automotive und die deutschen Schlüsselindustrie. Und damit trifft es auch Österreich, weil wir Zulieferer sind von dieser deutschen Industrie. Da gibt es 20 Sektoren, wo das wirklich kritisch ist, aber es gibt tausende Sektoren, wo das weniger kritisch ist. Ja. Man muss auch dazu sagen, wir haben gesehen, unser Export nach China hat im Jahr 2022 231 Milliarden betragen. Ja. Und das ist im Vergleich zu dem Volumen, was Europa, das weit über 1 Billion ist, betrifft, nicht sehr groß, ist zwar gestiegen, aber die Abhängigkeit der Chinesen, was den Exportmarkt betrifft, von Europa ist viel, viel höher. Denn die Hälfte des Überschusses, den erwirtschaften sie im Handel mit Europa. Mhm. Also da muss man aber dazu sagen, dass die Chinesen, und ich würde wirklich sagen, dass in der Hinsicht, man kann eine Menschenrechtssituation und auch das politische System kritisieren und so weiter, aber aus ihrer Sicht sind sie wirklich besser strategisch aufgestellt als Europa, weil sie haben aufgrund der neuen Seidenstraßeninitiative ein absolut vielfältiges Netzwerk an Partnerländern, das hatten sie vor 10 Jahren nicht, entwickelt, wo sie neue Absatzmärkte suchen können. Also und da sind die Chinesen sehr flexibel. Zum Beispiel in Afrika sind sie sehr stark vertreten inzwischen. Das Handelsvolumen, auch das Investitionsvolumen steigt. Und Europa ist da ein bisschen aus meiner Sicht einerseits zu naiv, zweitens viel zu langsam. Also das heißt, im Endeffekt werden sich, nehmen wir Lithium her, du hast das schon genannt, in Ghana ist jetzt die erste Lithiummine Afrikas in den Medien gestanden, die eine außerchinesische Beteiligung hat, nämlich USA. Das heißt, alle Lithiumminen in Afrika waren bisher im chinesischen Eigentum, beziehungsweise hat es Mehrheitsanteile gegeben, wenn ausländische Nationen hier involviert sind. Also da muss man sagen, da ist die Strategie von Europa nicht ganz durchgedacht, meiner Meinung nach. Wir sind zu langsam. Wenn wir die grüne Wende wollen, dann müssen wir auch an die Folgen denken. Das bedeutet, dass aus meiner Sicht, dass man auch in Europa wieder Bergwerke aufsperren muss, also wo es Lithiumprodukte gibt, dass man möglicherweise Dinge machen muss, die bisher weniger denkbar waren. Und wenn man A sagt, auch B sagen muss. Ja. Die Chinesen machen das in ihrem Sinne aus strategischer Sicht sehr konsequent. Daher sollte man auch die Pläne und Strategien von den Chinesen genau lesen, weil sie setzen die um. Ich kenne keine nennenswerte Strategie, die nicht umgesetzt worden ist. Die wollten die stärksten, umsatzstärksten Unternehmen der Welt haben. Das haben sie innerhalb von 5 Jahren geschafft, dass sie die USA überholt haben. In den 10 Sektoren, die erwähnt haben, sind sie jetzt die Nummer 1. Und das ist für Europa eine große Herausforderung. Allerdings, was Umwelt betrifft, ja, und Sozialstandards, ist Europa nach wie vor die absolute Benchmark, ja, weltweit. Das heißt, CO2-Reduktion von Europa ist im Vergleich zu den anderen Supermächten deutlich besser. Auch was Menschenrechtssituation, Sozialstandards betrifft, ist Europa führend. Und die Kehrseite dieser Medaille von diesem extremen Aufstieg Chinas bedeutet auch, dass China mit Abstand der größte CO2-Emittent ist. Ja? Und dass die Praktiken, wie man zu Rohstoffen kommt, durchaus diskussions- und kritikwürdig sind. Allerdings gibt es auch hier in China ein Umdenken. China möchte 2060 CO2-neutral sein und erstmals sind zum Beispiel im Rahmen der Seidenstraßeninvestitionen mehr in grüne und nachhaltige Energie gegangen. Und China ist auch, was grüne und nachhaltige Energie betrifft, jetzt inzwischen der größte Investor. Mhm.
Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war der Logistik- und Handelsexperte Andreas Breinbauer bei mir zu Gast. Er hat erzählt, warum China die USA als Europas größter Handelspartner abgelöst hat, wie es mit Chinas Handelsprojekt der neuen Seidenstraße weitergeht und inwieweit unser Wohlstand von China abhängt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.